Ja, ich freue mich heute sehr, mit euch zusammen diesen Advent, ersten Adventgottesdienst, aber ganz besonders die Taufe hier zu feiern. Es ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe so zurück überlegt, als ich damals 77 auch getauft wurde, also vor 47 Jahren, aber ich habe diesen Moment in meinem Leben nicht vergessen. Ich habe bestimmt vergessen, wer alle da waren, und alle habe ich nicht behalten, garantiert. Und ich weiß heute auch nicht mehr die Predigt, das Thema der Predigt, muss ich zugeben. Mann, ey. Aber ich weiß noch diesen Moment, wo ich ja, ich glaube gesagt habe und ich dann getauft worden bin. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ich wünsche auch euch, dass ihr diesen Moment nie vergisst. Ja, Timo, danke für die nette Begrüßung, ne? Irgendwie habe ich abgedankt, das wusste ich so noch nicht, aber mich gibt es doch. Ne? Ja, ich bin tatsächlich ab Juli in Rente, aber ich wüsste nicht, dass sich was verändert hat bis jetzt. Ich habe das schon oft gesagt, mein Amt ist weg, aber die Berufung, die ist geblieben. Und ich habe nicht vor, irgendwie aufzuhören, Jesus zu lieben, zu dienen, und so stehe ich auch hier. Vielen Dank für die Einladung und bin gerne heute hier mit euch. Ja, ich beginne mal direkt mit ein paar Aussagen. Ich habe hier drei Aussagen mitgebracht und möchte euch auch mit hineinnehmen, dass ihr so mitdenkt. Das funktioniert auch sogar. Hier sind drei Aussagen, die ich so mitgebracht habe, und bitte euch jetzt, die gleich zu lesen. Ich lese sie gleich nochmal laut, aber dass ihr jeder für euch an irgendeiner Aussage ein Kreuz setzt oder für irgendeine Aussage euch entscheidet. Ja, ein bisschen provokant vielleicht, aber es soll ja auch zum Nachdenken anregen. Also, an welcher Stelle würdest du Ja sagen oder ein Kreuz setzen? Die Glaubenstaufe, und dabei geht es mir nicht um irgendeine Taufe, sondern schon die Glaube, also die Taufe, die auf dem Glauben geschieht. Die Glaubenstaufe gehört zum Christsein dazu. Ist das richtig oder ist das falsch? Jeder für sich, so im Herzen. Die zweite Aussage ist, die Glaubenstaufe ist, ja, ich könnte auch sagen, nur eine Tradition oder eine Tradition der Freikirchen, für Gott aber nicht wichtig. Und die dritte Aussage, die Glaubenstaufe gehört zum Hauptthema der Heiligen Schrift. Ja, unterschiedliche Aussagen. An welcher Stelle würdest du, entscheide dich bitte jetzt, also mehrere Antworten sind nicht möglich, also nur eine, wenn es geht. Ich werde mein Kreuzchen, das ich gesetzt habe, während der Predigt, denke ich, wird das deutlich, aber zum Schluss, zum guten Schluss, werde ich da nochmal kurz drauf eingehen. Wenn wir die christliche Landschaft schauen, dann wird uns ja bald deutlich oder bewusst, dass der Taufe allgemein entweder zu viel Bedeutung beigemessen wird oder zu wenig. Je nachdem, aus welchem Kontext, kirchlichen Kontext, Hintergrund wir kommen, aus welcher Konfession oder Tradition und Kultur. Und das, obwohl die Bibel doch sehr deutlich über Taufe spricht, wie ich meine. Da soll es einen Prediger gegeben haben, der das Thema Taufe zu seinem Lieblingsthema in den Predigten gemacht hat. Immer dann, wenn er gepredigt hat, kam er irgendwie auf die Taufe zu sprechen. Das gefiel der Gemeindeleitung nicht sehr, und so haben sie ihm einen Predigttext vorgegeben, und zwar 1. Mose. Er soll mal über die Schöpfung predigen, nicht immer über die Taufe predigen. Und dann predigt er voller Begeisterung: Gott hat die Welt geschaffen, alles, was da drin ist, Erde und Wasser. Und er hat so viel Wasser geschaffen, dass jeder sich drin taufen lassen konnte. Mann! Also bestimmt gut gemeint, aber so sollten wir das Thema Taufe nicht damit umgehen. Ich möchte heute über zwei grundlegende Fragen mit euch besprechen. Und zwar, wie wird ein Mensch zum Kind Gottes? Wir werden es wahrscheinlich schon heute hören, dass es die Voraussetzung ist. Und wie wird ein Kind Gottes zum Nachfolger Jesu. Und zum guten Schluss möchte ich über das Bekenntnis der Taufe nochmal kurz sprechen. Also erstens, wie wird ein Mensch zum Kind Gottes? Kinder Gottes werden sogar in einigen Liedern und Schlagern besungen. Da heißt es in einem Lied, wir sind alle Kinder Gottes und wir und vor ihm sind wir alle gleich und wir werden es immer sein. Jeder Mensch und jede Blume, jedes Tier und jeder Stein. Ein Schützenfestlied. Nach einem Dienstabend bei der Feuerwehr kommt ein Kamerad auf mich zu und sagt, du Heinrich, jetzt kennen wir uns schon so gut, darf ich dich was fragen, was ganz persönlich ist? Ja, natürlich. Und er sagt, die Kirchen glauben ja so an Erbsünde. Ihr als Gemeinde glaubt ja nicht an diesen Kram, oder? Glauben wir? Glaubt ihr als Gemeinde an diesen Kram, so wie er das sagt, an die Erbsünde? Ich sagte, ja, du liest bestimmt die Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Ja, nicht so viel und ich weiß das auch nicht. Aber es ist doch bestimmt nur, das machen die Kirche, damit sie ihre Schäflein so im Trockenen halten, oder? Damit sie sie irgendwie instrumentalisieren, damit sie zur Kirche kommen. Stimmt doch, oder? Ja, sag ich mal, Guter, da müssen wir mal gucken, was die Bibel sagt. Und das war ein sehr tolles Gespräch. Und ich möchte euch auch mitnehmen in dieses Thema, was sagt denn die Bibel zu Erbsünde? Wer die Bibel dabei hat, lade ich ein, auch mitzulesen. Ich habe die Texte hier auch nochmal mitgebracht zum Mitlesen. Psalm 51, 7 zum Beispiel. Da heißt es, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Wenn ich deine Hoffnung für alle dazu nehme, da heißt es, schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Oh, ist das doch kein Kram der Kirchen oder der Christen? Von welcher Schuld sprechen wir hier oder lesen wir hier? Wir haben 4 Kinder. Und jedes Mal, wenn ich die Kinder da so nach der Geburt direkt so nicht in meinem Arm, sondern in meine Hand genommen habe oder jetzt die 9 Enkel, die wir inzwischen haben, habe ich da irgendwie keine Schuld gesehen. Was ist dabei Schuld? Der hat ja noch nichts Böses getan, der Arme, oder? Von der Geburt an lesen wir hier. Und wenn wir doch diese Texte lesen, dann müssen wir uns doch klar sein, gerade als Christen glauben wir ja, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass diese Bibel keine Widersprüche gibt, vielleicht scheinbare Widersprüche. Ist das auch so ein scheinbarer Widerspruch? Wie kommt das dazu, dass die Bibel sagt, dass jeder Mensch von Natur aus, von zu Hause aus, noch im Mutterleib schuld ist? Lass uns das etwas näher anschauen. Wenn wir in das Neue Testament gehen, zum Beispiel in Römer 5, 12. Lass uns diesen Gedanken, diesen Vers mal lesen. Gerade ja diese Frage, die ich gestellt habe, wie kann es sein, dass wir schon von zu Hause aus, von Mutterleib an Sünder sind? Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Neues Leben. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil sie alle gesündigt haben. Das sind doch mal Aussagen hier, oder? Was ist da mit Adam und Eva eigentlich damals im Garten Eden passiert? Dass das so gravierende Folgen hat bis in die heutige Zeit. Ja, die meisten werden wahrscheinlich schon wissen, dass Gott den Menschen geschaffen hat oder dass wir auch daran glauben, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Eigentlich, um mit den Menschen ewig zu leben. Er sagte damals zu Adam und Eva, das lesen wir in 1. Mose der Bibel, ich erzähle das einfach mal, Du darfst alles haben im Paradies. Ja, da herrschten wirklich noch paradiesische, im wahrsten Sinne des Wortes, Umstände. Du darfst alles haben. Du darfst alles genießen. Darfst nur eins nicht. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten, Bösen, der mitten im Garten stand, darfst du nicht essen. Was sagt Gott weiter? Denn an dem Tag, wo du das tust, wird was passieren? Wirst du sterben. Sind sie gestorben? Die haben noch Kinder gezeugt. Wie geht das denn? Ah, geistlich sterben. Das ist das Problem. Ich bin in der Notfallseelsorge und da ist gerade ein Mann gestorben. Hans heißt der Gute. Der hat seiner Frau gesagt, ich stehe schon mal auf und heize den Kamin, damit du aufstehst, damit es warm ist. Und er heizt den Kamin und er kam nicht wieder. Die Frau guckt, da liegt er, Herzinfarkt. Und dann wurde ich dazu gezogen und der Arzt kam gerade dahin. Was macht der Arzt? Er untersucht und dann stellt er ja den Tod fest. So heißt das so schön. Gibt es einen Bogen und dann muss er das Kreuzchen an der richtigen Stelle setzen. Der Mann ist tot. Da wird der Bestatter bestellt. Und wir sitzen mit dieser Frau, wir haben den schön aufs Sofa gelegt, den Hans, und die Frau streichelt ihm durch den Kopf und sagt, Hans, warum sagst du nichts mehr? Mund, Ohren, alles ist da, aber er spricht nicht mehr. Warum? Weil er tot ist. Was ist tot? Was hat der Arzt festgestellt? In dem Moment, wo die Seele den Körper verlässt, geschieht Trennung. Das heißt, wir können sagen, Tod gleich Trennung. Und wenn wir dann den Vers hier nochmal lesen, nochmal so lesen, anstatt das Wort Tod, Trennung einsetzen, dann müssten wir so lesen, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde die Trennung, der geistliche Tod. Und so ist die Trennung, der Tod, zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben und dadurch zwischen Gott und Mensch eine Kluft entstanden ist. Wir sind getrennt von Gott. Aber jetzt kommt das Allerwichtigste. Wir, die wir später geborene Menschen, wurden von Gott getrennt, nicht weil wir im Mutterleib gesündigt haben, sondern dem Status nach Sünder sind. Wir alle sind sozusagen von zu Hause, von Natur aus getrennt. Ich glaube, dass das vielen Menschen nicht bewusst ist. Das sagen mir auch viele Menschen in der Seelsorge, ja, Heinrich, ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich bin doch treu meiner Familie, keine Bank überfallen. Ich habe noch nie etwas Böses getan oder irgendwie so ein Verbrechen begangen, polizeilich verfolgt. Heinrich, wieso soll ich Buße tun? Diesen Status, was der Feuerwehrmann mich gefragt hat, ist kein Kram, sondern das ist dem Status leben wir heute, alle Menschen. Ein kleiner Versuch ist vielleicht zu erklären, ich könnte mich darüber aufregen, warum ich Friesen heiße. Ich möchte Müller oder Schulz heißen. Da könnte ich zum Vater gehen, zum Papa gehen und sagen, warum heißen wir Friesen? Ich möchte anders heißen. Warum gerade Friesen? Dann würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe das so auch von meinem Papa bekommen. Kannst du mal Opa fragen, wenn er noch lebt, könnte ich da hingehen. Warum heißen wir Friesen? Und er müsste nochmal zum Opa schicken, nochmal zum Opa schicken. Und am Ende würde ich sagen, das wissen wir nicht. Das haben wir geerbt. Wir können da nichts für. Den Status, den wir haben, dass wir von zu Hause aus getrennt sind von Gott, den haben wir mitgeerbt. Gott liebt uns Menschen. Trotzdem oder gerade deswegen sendet er, und das feiern wir in den kommenden Tagen, heute ist der erste Advent, Gott hat eine Lösung des Problems. Wir sind nicht ausgeliefert, sondern er sendet seinen Sohn. Und sein Sohn, Jesus Christus, stirbt am Kreuz auf Golgatha und sagt, ich habe die Gemeinschaft zwischen Menschen wiederhergestellt. Deswegen lesen wir diese schöne Verse in Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, nicht mehr getrennt sind, sondern das ewige Leben haben.
Deswegen lesen wir auch in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, der ist wieder mit Gott versöhnt und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus diesem Tod, ja, den wir ja mitgeerbt haben, zum ewigen Leben übergegangen. Wenn ein Mensch das für sich verstanden hat und das dann im Gebet Gott zum Ausdruck bringt. Ich habe hier so ein Mustergebet, das möchte ich einfach mal mit euch ja einfach vorlesen. Das Gebet bedarf kein Examen bei Gott zu bestehen, wenn es von Herzen ist. Wenn ein Mensch das Gott sagt, in etwa vielleicht mit diesen Worten: Lieber Herr Jesus, ich habe verstanden, dass ich jetzt ein Leben ohne, also bis jetzt, ein Leben ohne dich geführt habe, dass ich durch die Erbsünde von dir getrennt bin. Das ist mir bewusst geworden. Und das kann jemand nur dann bewusst sein, wenn der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet hat dafür. Das können wir nicht von alleine machen. Gott öffnet durch den Heiligen Geist die Augen für diese Sicht. Wenn ein Mensch das verstanden hat und sagt, das möchte ich aber ändern. Bitte vergib mir auch alle meine Sünden, die ich seit der Geburt in meinem Leben zugelassen habe. Alles das tut mir aufrichtig leid. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte komm jetzt in mein Leben und übernimm du die Leitung meines Lebens. Wenn jemand diesen Gedanken, vielleicht ganz mit anderen Worten, ein Mensch, ein Mafia-Chef, der sich bekehrt hat, der hat das erste Mal gebetet und sagte: Herr Jesus, vergib mir, dass ich bis jetzt Scheiße gemacht habe. Komm in mein Leben. Auch das Gebet hört Gott. Heute betet er anders. Aber wenn wir das verstanden haben, dass wir getrennt sind von Gott, dann komm Gott, wenn das Gebet aufrichtig ist, in unser Leben. Und ab dem Zeitpunkt lesen wir in Johannes 1,12, dieses schöne Vers: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was für tolle Evangelium, gute Nachricht. Wir müssen nicht in diesem Status bleiben. Es gibt eine Lösung des Problems. Und das ist so schön, dass wir das bald auch noch ganz offiziell feiern wollen. Das habt ihr wahrscheinlich genauso erlebt, gehe ich mal von aus. Jeder anders, ich bin gespannt auf die Zeugnisse, wenn die gegeben werden, weiß ich nicht, aber ist ja bei jedem anders. Aber tief im Herzen ist das irgendwann mal passiert. Wir haben uns gefragt oder die Frage gestellt: Wie wird ein Mensch zum Kind Gottes? So, wie gerade erklärt, so sagt Gott das in seinem Wort, werden wir zum Kind Gottes. Und an dieser Stelle möchte ich einfach die Einladung aussprechen. Wenn du heute hier bist und vielleicht eingeladen warst, noch kein Kind Gottes bist, vielleicht bist du christlich sozialisiert und hast vielleicht eine Vergangenheit, schon viel gehört, aber diese Entscheidung, diese ganz bewusste Entscheidung tief im Herzen noch nicht getroffen hast, ich möchte dich einladen, triff diese Entscheidung. Der einzige Weg, diese Trennung aufzuheben, ist Jesus, ist Golgatha. Und der einzige Tag, der uns sicher ist, ist heute. Tu es. Ist uns aufgefallen, um ein Kind Gottes zu werden, bedarf es keinerlei Leistung. Es bedarf keinerlei gute Werke. Ich muss erst ein bisschen besser werden. Ach, wie oft habe ich diesen Satz gehört. Heinrich, ich möchte mich auch bekehren. Aber ich bin noch so schlecht dafür. Was machst du denn so Schlimmes? Ja, ich rauche doch. Und ich schimpfe mit meiner Frau. Und in der Firma habe ich was geklaut. Das muss ich erstmal alles klären. Und wenn ich dann besser werde, dann werde ich mich auch bekehren. Das ist doch die Taktik des Widersachers, um uns von Jesus wegzuhalten. Wenn wir erstmal Kinder Gottes werden, dann wird Jesus uns helfen, und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, dass wir Nachfolger Jesu werden, aber nicht aus uns aus
müssen wir etwas leisten, sondern die Gnade, wir werden errettet durch Gnade, nicht durch Leistung, ist ganz wichtig. Auch nochmal wichtig, auch ohne getauft zu werden, schenkt Gott uns Rettung, das ewige Leben. Und ich möchte das nochmal mit ein paar Bilderchen illustrieren. Dieses erste Bild zeigt einen Menschen, der noch nicht ein Kind Gottes ist. Also das Bild der Rahmen soll unser Leben darstellen. Sein Ego sitzt auf dem Thron seines Lebens. Sein Status ist nicht gläubig, getrennt von Gott. Er hat kein ewiges Leben. Sein Ich oder sein Ego sitzt auf dem Thron seines Lebens. Und wie hier zu sehen, Jesus ist außerhalb seines Lebens. Vielleicht schon ganz nah, aber immer noch außerhalb seines Lebens. So ein Mensch kann sich nicht als Kind Gottes bezeichnen, auch dann, wenn er solche Schützenfestlieder singt. Das funktioniert nicht. Wenn ich aber verstanden habe, dass ich von der Geburt an getrennt von Gott bin, dass Jesus somit auch außerhalb meines Lebens ist, ich dann aber ihn einlade, in mein Leben zu kommen, ihn um Vergebung bitte, dann kommt er auch in mein Leben und ich bin sein Kind Gottes. Dann verändert sich schlagartig mein Status. Ich bin nicht mehr getrennt von Gott. Er ist mein Leben. Ich bin zu einem Kind Gottes geworden. Ich habe ewiges Leben. Ich habe sozusagen einen Platz im Himmel reserviert. Gnade, keine Leistung. Das kommt alles durch Gnade. Er vergibt mir alle meine Schuld und schenkt mir ewiges Leben. Wenn wir dann in 1. Johannes 5 lesen, das habe ich euch gesagt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat Leben, ewiges Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Was für ein Geschenk Gottes an alle Menschen, die diese Gnade annehmen. Zweitens haben wir uns gefragt, wie wird ein Kind Gottes zum Nachfolger Jesu? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ist das nicht dasselbe? Jesus möchte nicht nur in unserem Leben, in unser Leben kommen, um uns zu retten, sondern er möchte mit seinen Kindern, mit seiner Gemeinde oder Gemeinde bauen, mit seinen Kindern das Reich Gottes bauen. Die Kinder Gottes sind sowas wie Bodenpersonal Gottes auf dieser Erde. Wenn das nicht so wäre, dann hätte er uns doch bei der Bekehrung direkt in den Himmel beamen können, dann wären wir da, wo wir alle hinwollen. Aber er hat uns zu seinen Kindern gemacht, damit wir Werkzeuge sind in seiner Hand, dass wir Bodenpersonal sind für ihn. Er möchte seine Kinder gebrauchen, um in unserem Bild zu bleiben, möchte er auf den Thron unseres Lebens. In dem Moment, wo Jesus das Leben in deinem, meinem Leben das Sagen hat, er Chef wird, er Herr unseres Lebens wird, ist Jesus auf dem Thron bildlich dargestellt und gibt die Richtung an. Ich habe ewiges Leben. Die Bibel sagt, wenn wir ihm nachfolgen, gibt es Lohn im Himmel, Segen, eine Gemeinschaft, Frieden mit Gott und Menschen. Diesen Status bekomme ich wie? Indem, dass ich gehorsam bin. Das, was er uns gesagt hat. Angefangen bei den 10 Geboten und dann geht es weiter mit vielen Dingen, worüber Jesus sich freut, wenn wir diese Dinge einhalten. Er möchte die Verantwortung und die Kontrolle über mein Leben übernehmen. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Wird da irgendwie ein Hebel umgelegt? Nein, das geht durch ganz kleine Schritte. Aber das ist die Haltung, die ich dann als Kind Gottes habe, dass ich sage, ich bin nicht nur gerettet. Es gibt so viele Christen, die ich kenne, die sagen, ja, Hauptsache ich komme über die Schwelle in den Himmel hinein. Das andere ist doch egal. Nein,
Jesus möchte, dass wir ihm dienen, solange wir hier auf dieser Erde sind. Indem, dass wir ganz kleine Schritte machen. Und dieser Vers aus 2. Korinther 5, 17 ermutigt mich persönlich sehr. Hier heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Sein Status ändert sich. Er ist nicht mehr derselbe. Er ist jetzt mit Gott versöhnt. Die Trennung ist vorbei, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues im Gehorsam hat begonnen. Etwas Neues ist am Werden, ganz wichtig. Wir sind nicht fertig. Es dauert schon ein bisschen, bis wir aus einem Saulus ein Paulus werden. Aber durch ganz kleine Schritte. Da gibt es womöglich so manche schlechte Gewohnheit, die abzulegen ist. Charaktereigenschaften, die sich noch immer wieder zeigen. Aber Gott gibt uns da Zeit. Er wirkt und uns das Wollen, das Vollbringen. Aber er möchte, in diesem Bild zu bleiben, auf dem Thron meines Lebens sein. Ein herausfordernder Vers habe ich auch nochmal mitgebracht, möchte ich auch nochmal ganz kurz erklären. Hier geht es um Nachfolge, Lukas 14, 26. Wer mir nachfolgen will, muss mir mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Und hier heißt es, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Was bedeutet es? Als ich meine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht habe, 77 bis 80, da habe ich mit meinem Chef immer wieder über den Glauben geredet. So ein kleiner russlandsdeutscher Junge hat mit dem Chef über den Glauben geredet. Und er war sehr interessiert dafür. Und ich habe zum Gottesdienst eingeladen, zur Jugendstunde, zur Bibelstunde. Er hat sich irgendwann mal eine Bibel gekauft und fing an, eine Bibel zu lesen. Es war schon spannend für mich. So, vor dem Gottesdienst stand ich immer, die Ordner haben gesagt, ja, geh schon mal rein. Ja, ich warte auf meinen Chef, ne? Klar, ne? Ich warte auf meinen Chef, ne? Und dann saßen wir da mit meinem Chef zusammen. Er durfte also, wir hatten ja einen Abschleppdienst unternehmen, er konnte nicht immer raus, er hatte rund um die Uhr 24-7 Dienst, aber da hat er sich so diese paar Stunden rausgestohlen aus dem Betrieb. Und irgendwann mal saßen wir im Gottesdienst und ich weiß noch, Dietrich Winz hat gepredigt, einige kennen ihn ja noch, der ja schon längst beim Herrn ist. Es ging um die 10 Jungfrauen, die 5 Törichte und die 5 Klugen und er hat den Zuruf gemacht, diese Entscheidung zu treffen. Und ich merke, mein Chef wird unruhig. Er guckte mich immer wieder an und irgendwann mal sagte er, Hanni, kannst du mir helfen? Ich glaube, ich sollte mich heute bekehren. Ist schon schön, ne? So ein Stift hilft seinem Chef zum Glauben zu kommen. Aber das war eine Herausforderung. Und ich ging dann aus dem Saal raus, in Absprede war das, und ging dann hinten da wieder rein zu den Brüdern, um ein Gespräch zu führen. Und auf einmal packte er mich am Arm und sagte, Hanni, warte. Ich glaube, wenn ich das mache, das hat Konsequenzen. Wenn ich mich jetzt bekehre, da hat der Chef ihm gesagt, sein Vater, wenn er weiter zu dem Gottesdienst kommt, wo der heilig ist, dann würde er ihm enterben. Und seine Schwester hat gesagt, dann bist du nicht mehr mein Bruder. Eigentlich, wenn ich das jetzt mache, dann wird das Konsequenzen haben. Das muss ich mir noch genau überlegen. Und wir gingen dann zu seinem Auto, was er weit weg geparkt hat, damit das nicht zu sehen ist. Und dann standen wir an seinem Auto und er hat gerungen. Soll ich nicht? Wenn ich das mache, wenn ich Kind Gottes werde und Nachfolger Jesu werde, dann wird das Konsequenzen haben. Und wisst ihr was? In diesem Fall war das so. Das war der letzte Gottesdienst, den er besucht hat. Er hat sich entschieden. Wir haben nie mehr wieder mit ihm über den Glauben gesprochen. Er wollte nicht mehr. Er hat sich entschieden, dagegen entschieden. Christ zu werden, ohne Nachfolger zu werden, geht nicht. Es ist ein Paket. Das Leben als Christ ist wie eine Medaille, die zwei Seiten hat. Die eine Seite der Medaille ist die Errettung ohne Leistung, ohne Werke. Die andere Seite der Medaille, Jesus freut sich, wenn wir bereit sind, ihm zu gehorchen, indem wir seine Nachfolger werden. Und das nicht aus Zwang, sondern aus Liebe und aus Dankbarkeit heraus. Ein wichtiger Satz, den ich euch auch nochmal mitgebracht habe, habe ich neulich mal gehört, habe ich sofort aufgeschrieben. Als Nachfolger gehörst du nicht nur Jesus, sondern du gehörst Jesus. Der Entscheidung, ein Kind Gottes zu werden, geschieht bei uns im Herzen, bei jedem anders, unsichtbar. Dagegen, wenn Jesus auf den Thron unseres Lebens Platz nimmt, wird sich unser Leben auch äußerlich verändern. Bei mir hat das auch viele Jahre gedauert. Da ist eine Andrea, die zum Glauben gekommen ist. Und sie hat es den Kollegen nicht erzählt. Arbeitet in einer großen Firma. Nach ein paar Monaten fragt die erste Kollegin: Andrea, was ist los mit dir? Nimmst du was? Ja, wieso? Ja, du bist so ausgeglichen geworden. Du schimpfst nicht mehr über den Chef. Du bist ganz anders geworden. Nimmst du was? Ja, sie hat Jesus genommen. Sie ist Kind Gottes geworden und das hat sie verändert. Und jetzt noch mal ein paar Worte zur Taufe. Die Taufe ist ein Bekenntnis, das nicht nur im Herzen passiert, sondern auch äußerlich sichtbar wird. Und das wird heute hier vor allem gezeigt. Liebe Täuflinge, durch die Taufe bringt ihr heute genau das zum Ausdruck. Die Taufe ist sowas wie ein Vertrag, ein Bund mit Gott, den ihr eingeht. Ein Versprechen Gott und der Gemeinde gegenüber, den Rest eures Lebens nach den Maßstäben Gottes mit bestem Wissen und Gewissen zu leben. Und weil, wie bereits ausgeführt, das Kind Gottes, Kinder Gottes und Nachfolge ein Paket ist, wünsche ich euch viel Segen dabei und viel Kraft. Und deswegen habe ich auch das Kreuzchen ganz oben gesetzt. Das habe ich ja gesagt, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Die geistliche oder die Glaubenstaufe gehört zum Christsein dazu. Wenn wir das Neue Testament schauen, dann lesen wir das in Apostelgeschichte: Bekehrung, Taufe und Mitgliedschaft, alles an einem Tag geschah. Zum Schluss nochmal diesen schönen Satz: Die christliche Glaubenstaufe ist nicht nur ein Bekenntnis zum Glauben an Jesus, sondern auch ein Bekenntnis zur Nachfolge. Amen.